ließen sie Männern von niederem Rang. Als der Narr fertig war und seine Fürsprecher seinen Namen riefen, stimmten nur die Farwins mit ein, und nicht einmal alle. Bald erstarb der Ruf »Gilbert, Gilbert König«. Die Möwe kreischte laut über ihnen und landete auf einer der Rippen Naggers, während der Lord vom Lonely Light den Hügel wieder hinunterstieg. Aeron Feuchthaar trat abermals vor.
»So frage ich nun wieder, wer soll unser König werden?«
»Ich«,
ertönte eine dröhnende Stimme, und erneut machte die Versammlung einen Weg frei. Der Sprecher saß in einem aus Treibholz geschnitzten Stuhl, den seine Enkel auf den Schultern trugen. Es war eine riesige Ruine von einem Mann von 5 Zentnern Gewicht und 90 Jahre alt, und er war in ein weißes Bärenfell gehüllt. Sein eigenes Haar war ebenfalls weiß wie Schnee, und der riesige Bart überzog ihn wie eine Decke von den Wangen bis zu den Schenkeln, so dass sich nicht genau erkennen ließ, wo der Bart endete und der Pelz begann. Seine enkelstämmige Burschen kämpften nichtsdestominder auf den Steinstufen mit seinem Gewicht. Vor der Halle des grauen Königs setzten sie ihn nieder, und 3 blieben als Fürsprecher bei ihm.
»Vor 60 Jahren hätte er vielleicht die Gunst des Tings errungen«, dachte Aeron, »doch seine Stunde ist längst vorüber.«
»Ja, ich«,
brüllte der Mann von seinem Sitzplatz aus mit einer Stimme, die ebenso gewaltig war wie sein Körperumfang.
»Warum nicht? Wer sonst? Ich bin Erik Eisenmacher für die unter euch, die blind sind. Erik der Gerechte, Erik Ambossbrecher, zeig ihnen meinen Hammer, Tormor.«
Einer der Fürsprecher hielt die Waffe in die Höhe, damit alle sie sehen konnten. Es war ein monströses Ding, dessen Kopf aus einem Eisenziegel von der Größe eines Brotlaibs bestand und dessen Stiel in altes Leder gehüllt war.
»Ich kann nicht mehr zählen, wie viele Hände ich mit diesem Hammer schon in Brei verwandelt habe«, sagte Erik. »Aber mancher Dieb könnte euch davon berichten. Ich weiß auch nicht, wie viele Köpfe ich auf meinem Amboss zermalmt habe. Einige der Witwen kennen die Zahl vielleicht. Ich könnte euch von meinen Heldentaten in der Schlacht berichten, aber ich bin 88 und würde wohl nicht lange genug leben, um euch zu Ende zu erzählen. Wenn Alter Weisheit bedeutet, ist niemand so weise wie ich. Wenn Größe Stärke bedeutet, bin ich der Stärkste. Wollt ihr einen König mit Erben? Ich habe mehr, als ich zählen könnte. König Erik, ja, es gefällt mir, wie das klingt. Kommt und sagt es mit mir. Erik, Erik Ambossbrecher, Erik König.«
Während seine Enkel den Ruf aufgriffen, traten deren Söhne mit Truhen auf den Schultern vor. Als sie diese am Fuß der Steinstufen auskippten, ergoss sich ein Strom von Silber, Bronze und Stahl daraus, Armreife, Halsbänder, Dolche, Messer und Wurfäxte. Einige Kapitäne schnappten sich die besten Stücke und fielen in den Chor ein. Doch kaum begann der Ruf anzuschwellen, unterbrach ihn die Stimme einer Frau.
»Erik!«
Männer traten zur Seite, um die Frau durchzulassen. Mit einem Fuß auf der untersten Stufe sagte sie,
»Erik, steht auf!«
Schweigen senkte sich herab. Der Wind wehte, die Wellen brachen sich an der Küste, die Männer murmelten. Erik Eisenmacher starrte auf Asha Greyjoy hinunter.
»Mädchen! Dreimal verfluchtes Mädchen, was hast du gesagt?«
»Steht auf, Erik!« rief sie. »Steht auf, und ich werde euren Namen mit den anderen rufen. Steht auf, und ich bin die Erste, die sich euch anschließt. Ihr wollt die Krone? Gut, steht auf und holt sie euch.«
Irgendwo im Gedränge lachte das Krähenauge. Erik warf ihm einen finsteren Blick zu. Die Hände des großen Mannes schlossen sich um die Arme seines Treibholzthrons. Sein Gesicht wurde rot, dann purpurn. Die Arme zitterten vor Anstrengung. Aeron sah eine dicke blaue Ader, die am Hals pulsierte, während der Mann sich abmühte, aufzustehen. Einen Augenblick lang schien es, als würde es ihm gelingen, doch plötzlich strömte der Atem aus ihm heraus und er stöhnte und sank auf seine Kissen zurück. Euron lachte lauter. Der große Mann ließ den Kopf hängen und alterte von einem Moment zum anderen. Seine Enkel trugen ihn den Hügel hinunter.
»Wer soll die Eisenmänner regieren?« rief Aeron Feuchthaar abermals. »Wer soll unser König werden?«
Männer sahen einander an. Manche blickten zu Euron, andere zu Viktarion, einige zu Ascha. Grün und weiß brachen sich die Wellen an den Langschiffen. Die Möwe schrie wieder heiser einsam.
»Bringt euren Anspruch vor, Viktarion«, rief der Merlin, »damit wir dieses Possenspiel endlich hinter uns haben.«
»Wenn ich so weit bin«, rief Viktarion zurück. Aeron war zufrieden. Es ist besser, wenn er abwartet. Der Drum kam als nächster, ein weiterer alter Mann, wenngleich nicht ein solcher Greis wie Erik. Er stieg auf eigenen Beinen den Hügel hinauf, und auf seine Hüfte ritt Red Rain, das berühmte Schwert, das in den Tagen vor dem Untergang aus valyrischem Stahl geschmiedet worden war. Er brachte bedeutende Männer als Fürsprecher mit, seine Söhne Dennis und Donal, beides wackere Kämpfer, und zwischen ihnen Andrik den Ernsten, einen Riesen von einem Mann mit Armen wie Baumstämmen. Es sprach für den drum, dass sich ein solcher Mann für ihn einsetzen wollte.
»Wo steht geschrieben, dass ein König von den Kraken abstammen muss?« begann der drum. »Welches Recht hat Pike, uns zu regieren? Great Week ist die größte Insel, Harlow die reichste, Old Week die heiligste. Als die schwarze Linie vom Drachenfeuer verzehrt wurde, haben die Eisenmänner Viccon Greyjoy den Vorrang gegeben, ja, aber als Lord, nicht als König.«
Das war ein guter Anfang. Aeron hörte zustimmende Rufe, die jedoch verebbten, als der alte Mann vom Ruhm der Drums zu reden begann. Er sprach von Dale dem Schrecklichen, Roren dem Räuber und von den 100 Söhnen von Gormund Drum dem Altvater. Er zog Red Rain und berichtete, wie Hilmar Drum der Verschlagene die Klinge einem Ritter in Rüstung mit Gerissenheit und einem Holzknüppel abgenommen hatte. Er erzählte von lange versunkenen Schiffen und von Schlachten, die seit 800 Jahren der Vergessenheit